In der letzten Folge der Teamvorstellungen der DFFL geht es noch einmal nach NRW. Alles, was ihr über die Aachen Emperors und die Mülheim Shamrocks wissen müsst, heute hier bei Crunchtime.
Hallo liebe Leute, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zur letzten Folge unserer großen Teamvorstellungen, bevor wir in die DFFL-Saison 2026 starten. Nochmal, wir freuen uns riesig, dass ihr so stark diese Folgen gehört habt. Wir haben auch sehr viel Feedback von euch bekommen. Wir haben ja schon oft gesagt, dass es uns mega Spaß gemacht hat, mit euch über eure Teams zu reden. Aber fast noch cooler ist es, dass wir Feedback bekommen, dass ihr uns korrigiert. Also wie Olli schon öfters gesagt hat, macht das gerne. Wenn wir hier Schmarrn erzählen, dann dürft ihr uns da gerne korrigieren. Wir wollen natürlich euch die bestmöglichen Infos bringen und auch selber gerne noch mehr erfahren. Deswegen ja, die Serie kommt zum Schluss, aber last but not least haben wir noch zwei wirklich spannende Teams für euch, um das Ganze abzuschließen. Und damit würde ich auch direkt an Lasse und Olli übergeben, denn wir starten dann mit den Teams rein, haben aber noch davor ein paar kleine News für euch. Denn in der letzten Folge wurde schon drüber gesprochen, unsere Nationalmannschaften sind gerade in Mexiko auf einem, ja, ich würde sagen, Trainingslager-Trip mit inkludierten Spielen gegen andere Top-Teams. Und dazu weiß Olli bestimmt mehr.
Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, über das ganze Thema. Haben auch darüber gesprochen, dass das Jahr davor auch die Damen-Nationalmannschaft ja schon mal in den USA war. Da, glaube ich, zwar bei einem offiziellen Turnier mitgespielt hat, aber es trotzdem dieses Vorbereitungstrainingslager-Prinzip im Ausland als auch ein bisschen wahrscheinlich Teambuilding-Maßnahme organisiert ist. Genau, und da sind jetzt dieses Jahr beide Teams, also Damen wie Herren da, auch nicht mit einem vorher runtergecutteten Kader, sondern ich glaube mit allen Leuten, die aktuell noch im Setting der Nationalmannschaft sind und die Zeit haben und Lust, da mitzufahren.
Genau, zwei.
Ich weiß nicht, wie verpflichtend das war. Genau, wie verpflichtend das war, da mitzufahren. Ich denke sicherlich, dass es hilft. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man so lange Reisen da nicht unbedingt stemmen kann.
Ich glaub,
aber
wie gesagt, das sind alle dabei. Mir fällt niemand ein, der nicht dabei ist.
Wäre ja auch ehrlich gesagt ziemlich blöd, sowas zu verpassen, mal an der Stelle gesagt, aber man weiß es ja doch nicht.
Ja, es ist, glaube ich, super spannend. Ich habe auch schon ein, zwei Spielerinnen geschrieben und die meinen, das ist einfach eine tolle Erfahrung. Ich habe auch letztens wieder ein Interview gelesen, wo sie noch erzählt haben, dass sie irgendwo bei deutschen Meisterschaften oder bei Camps von der Nationalmannschaft auf dem Hallenboden der Turnhalle geschlafen haben, vor nicht so langer Zeit her. Und jetzt fliegen sie nach Mexiko. Ist, glaube ich, eine schöne Sache und zeigt auch wieder, und ich glaube, das ist auch gut, dass sie es außenwirksam gut vertreten, weil es eben auch da Leute noch mehr anspornt, sich in den Sport mehr rein zu investieren und vielleicht auch irgendwann als Ziel haben, die Nationalmannschaft zu haben, gerade vielleicht für jetzt gerade jüngere Spielerinnen und Spieler.
Auf jeden Fall. Und ich finde, das sieht man. Wir haben das Glück, weil du ja so viele Informationen nicht dazu finden kannst, wenn man so ein bisschen schaut, über einen Gemeinschaftspost mit den Mexikanern, die ja da als Sparring-Partner da einige Teams haben, die Kader zu sehen, die quasi aktuell dann in Spanien sind, in Mexiko sind, ja fast. Da haben wir uns im Vorfeld schon gefragt, unter welchem Aspekt wurden die Teams da wohl aufgeteilt? Es sind, und das, was ich eben meinte, einige neue Namen dabei, die vielleicht die letzten Jahre schon in den Camps sich gezeigt haben und vor Ort waren, aber natürlich dann hinten raus bei den Cuts dann vielleicht rausgeflogen sind, deswegen für uns als Namen noch nicht ganz so aufgetaucht sind. Aber sicherlich auch einige junge Leute sind aus den ganzen Programmen der großen Teams, die hier jetzt einfach noch mehr Möglichkeit haben, sich zu messen. Und ja, wir werden ja dann im Laufe des Jahres sehen, wer Richtung WM dabei bleibt. Aber was ist euer Eindruck? Meint ihr, das ist ein erstes und ein zweites Team oder ist das doch eher bunt gemischt, so ein bisschen, wie es gut funktioniert?
Ich würde sagen, es ist eher bunt gemischt. Wir haben ja im Vorfeld hier auch ein bisschen drüber gesprochen. Klar, wenn wir auf die Quarterback-Position schauen, Benjamin Kleber, Philipp Klein, das sind die beiden, die auch in den letzten, ja, 6, 7 Jahren oft auf Turnieren dabei waren. Philipp Klein die letzten Jahre weniger, ist jetzt aber wieder dabei.
Was mich tatsächlich sehr freut. Also ich kenne Philipp ja sehr gut und er ist wirklich ein sehr akkurater Quarterback, der, ich glaube ich, gerade so als Ergänzung in der Nationalmannschaft sehr, sehr viel Baseline bringt. Also ich kenne wenig schlechte Spiele von ihm. Klar, Benny hat vielleicht ein bisschen mehr Upset, das wissen wir alle mit seinem Arm. Aber ich glaube, mit dem Philipp als Spieler kannst du schon einiges machen. Er ist sehr receiver-freundlich auch als Quarterback. Also finde ich eine gute Wahl, ihn da auch mitzunehmen.
Ja, stellt sich die
Auf.
Frage, ob er vielleicht nicht sogar in einem 10er-Kader ein bisschen mehr Sinn macht als ein Benjamin Kleber, weil er auch, ich weiß nicht, wie stark er vielleicht auch auf Receiver oder so noch was ist. Nee, okay.
Ich glaube, da hat er sich mal von verabschiedet. Ich glaube, von den Grundanlagen wäre das tatsächlich mal ein Punkt gewesen. Ich glaube, das war auch mal so Thema. Ich habe ihn jetzt länger nicht spielen sehen. Vielleicht tue ich ihm Unrecht. Er ist auch nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, er ist
Okay.
vielleicht ein bisschen mobiler, weil Benny mit seinen Knien das vielleicht nicht mehr so will. Aber grundsätzlich, ja, ist er, glaube ich, schon eher
Ich
Quarterback
glaube,
als
wir sind
Allrounder.
uns aber einig, dass wir nur einen Quarterback sehr wahrscheinlich im finalen Kader dann sehen werden, oder?
Ich glaube auch, gerade wenn, also 12er Kader oder sogar nur 10er Kader, dort einen zweiten Quarterback nur als Ersatz mitzunehmen, schwierig, würde ich sagen.
Da brauchst du schon jemanden wie hier bei den Amerikanern, wo letztens wieder ein Video kam. Ich meine, den kannst du überall einsetzen. Also
Ja.
der, glaube ich, ist ein super Receiver, ein super DB. Da kannst du auch mehrere von der Sorte mitnehmen. Aber ich glaube sonst, ja, gibt es ja auch in Deutschland wenig Quarterbacks, die äquivalent starke Receiver wären. Also das müssten wir überlegen, gibt es bestimmt. Wir haben in der letzten Folge über Oldenburg gesprochen, da ist da immer irgendwie gesagt, Receiver jetzt Quarterbacks spielen. Aber sonst, glaube ich, ist das seltener der Fall.
Was ich interessant finde, wir haben auch kurz vorhin drüber gesprochen, wir haben neue Gesichter, neue Namen. Einer davon möchte ich kurz herausreden, ist Ramon Seifert, der vielen als Receiver von den Augsburg Lions bekannt sein sollte, der hier aber als Blitz spielen wird. Und das zeigt eine Tendenz jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, dass viele Spieler auf die Blitzerposition wechseln, die ja früher eher, ich sag mal, unbeliebt war, weil sie dort ihre Chance wirklich auf hohem internationalem Level und vielleicht sogar in der Nationalmannschaft sehen. Wir haben über Lukas Fischer geredet, der ja Receiver und Quarterback war, jetzt als Blitzer zu Waldorf gewechselt ist. Und Ramon, ich weiß, ich gehe davon aus, dass er bei Augsburg oder den Lions wahrscheinlich eher weiter Receiver spielen wird, aber möchte, glaube ich, seinen Speed einbringen, um hier eben auf Blitzer einem Sebastian Lessmann Konkurrenz zu machen.
Ja, da muss man, glaube ich, auch einfach sagen, das ist eine Position, die eben lange vernachlässigt wurde und es wenig Spezialisten auf der Position gibt. Ich meine, Heiko war da, glaube ich, der Erste, der sich wirklich voll committed hat auf diese Position. Den Impact, den er dann hatte, den haben wir gesehen. Und das war so ein bisschen der so, zumindest in Deutschland, ich rede jetzt nur davon, was wir halt kennen, so ein bisschen der Icebreaker war und ein Vorbild, glaube ich, dann in dem Sinne auch für einige, eben unter anderem Sebastian Lessmann, der dann so ein bisschen das Erbe angetreten hat und das auch sehr gut funktioniert hat. Eben, ich meine, ich weiß, dass Sebastian selber gesagt hat und Heiko damals auch, das ist seine Chance in der Nationalmannschaft zu competen auf Receiver. Das sind beide super Receiver gewesen, gar keine Frage. Aber auf dem Niveau war es dann da vielleicht der letzte Schritt, der noch gefehlt hat. Auf der Blitzerposition mit der Spezialisierung, mit ihrem Skillset, sind sie aber tatsächlich da absolut Leader. Und vielleicht hat das Ramon sich eben auch als Vorbild genommen und gesagt, wir gehen da rein.
Und vor allen Dingen ist er nochmal die ganz andere Variante. Man spricht immer so ein bisschen von Tall und Speedblitz. In den vergangenen Jahren haben wir mit Heiko auf einen sehr tallen Blitz gesetzt. Selber war dann ein bisschen die Mischform, aber für mich immer noch ein sehr tall Blitz. Ramon wäre dann eher der Speedblitz, der vielleicht bei Punkten wie Double QB und gerade wenn man gegen Mexikaner spielt, die sehr viel hinten Wrestle-Dazzle machen, wo es kaum klassische Pocket-Passer gibt, vielleicht macht er. Kann er in Mexiko ja da seine Stärke sogar ein bisschen zeigen? Mal sehen.
Auf jeden Fall. Also es wird spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt, ob es tatsächlich am Ende dann doch wieder auf die gleichen Namen hinausläuft, die wir jetzt letztes Jahr auch gesehen haben, oder ob sich der ein oder andere hier noch weiter ja, festsetzen kann. Und ja, also ich glaube, es gibt keine vielen Bilder da aus Mexiko. Es hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert, aber wird spannend. Und ja, während der Saison wird man sicherlich eher mal mit den Leuten auch nochmal sprechen können und dann werden wir da immer mehr erfahren. Ich glaube, ansonsten können wir noch zu den Damen schauen. Es sei denn, Josh, du wolltest noch was dazu
Ich
beitragen.
wollte auch zu den Damen schauen, genau, weil auch dort haben wir 20 Spielerinnen in den zwei Teamkadern und wir haben auch vorhin drüber gesprochen, wir haben einige Quarterbacks in den Kadern und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, dass wir in der Damen-Nationalmannschaft gerade keine unangefochtene Nummer 1 haben. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich stimme dir zu. Vor allen Dingen haben wir klassische Pocket-Passerinnen. Wir haben für mich hier eine Nora. Die nächstes Jahr für Kelkheim spielen wird. Wir haben eine Lena Rendel und auch eine Saskia, die alle für mich Pocket-Passerinnen sind. Das heißt nicht ganz in dieses Offense-Konzept unserer Frauen-Nation mit viel Double-QB, auch ein Run-Thread und vielleicht dann auch sogar ein Receiver-Thread bieten können. Deswegen, hier bin ich gespannt, wie die Wahl am Ende ausfällt und wie es hinausläuft, ob man hier vielleicht sogar, und hier könnte ich mir noch eher vorstellen, vielleicht zwei von den eben genannten Namen mitnimmt in den finalen Kader.
Also ich bin der Meinung, was du auch sagst, dass da unterschiedliche Skillsets gibt. Das haben wir ja auch bei den Teams letztes Jahr gesehen, wo sie gespielt haben, oder auch bei der WM, EM war letztes Jahr, EM. Da haben tatsächlich verschiedenste gespielt. Da gab es auch keine ganz klare Nummer 1, soweit ich mich erinnern kann. Du hast ja auf jeden Fall im Kader mit einigen Spielern, die, sollte alles normal laufen, wahrscheinlich auch wieder im finalen Kader landen, die eben diesen Dual-Thread-Quarterback spielen können. Also auf die kannst du dich eigentlich immer wieder zurückbesinnen, wenn du das wolltest, und hast da vielleicht dann ein bisschen Möglichkeiten, da rumzuspielen. Ja? Also ich glaube, bei 12er-Kadern kann man noch drüber sprechen. Bei kleineren kannst du, glaube ich, dir das nicht leisten, wenn du da nicht, wie gesagt, einen absoluten Dual-Thread-Receiver-DB-Quarterback hast, der einfach alles spielt.
Ja. Gut, wir wünschen den Teams natürlich viel Erfolg. Die Spiele finden von uns aus morgen und übermorgen statt, also am Samstag und Sonntag. Wir nehmen das Ganze aber am Freitag auf. Das heißt, wir können euch leider nicht berichten, wie es so aufging, wie die, vielleicht gab es ja sogar einen Stream oder irgendwie sowas, den der AVD reinpostet. Das wissen wir jetzt gerade noch nicht, werden euch aber natürlich in der nächsten Folge dann quasi in Montag in einer Woche alles darüber berichten, sofern wir was wissen.
An der Stelle noch ganz kurz, weil ich es nur gerade gesehen habe, als News für alle Leute, die als Coaches sich weiterentwickeln wollen beziehungsweise schon Coaching-Erfahrung haben, ist es so, dass die Nationalmannschaft, also in dem Fall die U5, einen Offense-Coordinator sucht, der tatsächlich jetzt offiziell ausgeschrieben ist.
Die U15
also sollte,
meinst du wahrscheinlich.
U15, habe ich das gesagt? Nein, ich meinte U15, natürlich, klar. Nee, U5 gibt's nicht. Stark. Also falls ihr hier Interesse habt, beziehungsweise der Meinung seid, dass ihr da die Erfahrung und das Know-how habt, dann könnt ihr euch da gerne melden. Auf der Seite vom AVD findet ihr da den Aufruf. Und ich glaube, das ist ein cooles Programm und die Leute, die da schon tätig sind, die machen da eine tolle Arbeit. Und also vielleicht gibt es jemanden, dann habt ihr es zumindest mal gehört, wenn es nicht ihr schon wisst.
Sehr gut.
Perfekt.
Dann kommen wir jetzt ein bisschen zum Feedback zur letzten Folge. Olli, was wurde uns zurückgemeldet?
Tatsächlich, ja, wir haben ja drüber gesprochen, wir kriegen immer mal was. Wir haben eine kleine Rückmeldung nochmal aus Strelitz bekommen, doch Strelitz, genau. Wir hatten ja drüber gesprochen, was gibt's für Ligen, erste, zweite, dritte, vierte, und da wurde uns natürlich dann netterweise nochmal zurückgemeldet, dass es tatsächlich da jetzt auch eine vierte Liga gibt als Spielverbund zwischen vielen Bundesländern, genannt Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Also ich finde es cool, dass sie sich da zusammentun, um da einfach eine schlagkräftige Anzahl an Teams zusammenzubekommen und auch diese unteren Ligen zu füllen. Wir haben ja oft darüber gesprochen, was das einfach auch für eine Wichtigkeit hat, diese zu haben für Spaß, für Entwicklung, für Heranführung. Also das ist wirklich, wirklich super. Und genau, so dass da eigentlich wirklich ganz viele Teams starten nächstes Jahr. Also jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber im Osten sind es 12 Teams in der Regionalliga Ost, in der Oberliga Ost sind es 20, im Norden sind sogar 26 Teams. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Und also von daher, es tut uns leid, wenn wir das in Frage gestellt haben, dass es diese Liga gibt.
Genau, natürlich das war ich. Ich habe das in Frage gestellt. Ich habe gedacht, irgendwie Bayern und NRW wären hier die Führenden mit bereits schon nach vierten Liga. Ja. Trotzdem natürlich schön zu sehen, dass es gibt. Man muss trotzdem sagen, wir würden uns natürlich freuen, wenn dort noch mehr Teams kommen, dass auch hier Fahrzeiten, gerade für Teams, die ganz am Anfang stehen, natürlich noch, soweit es geht, reduziert werden könnten. Deswegen würden wir uns natürlich immer freuen, wenn hier noch mehr Teams dazukommen.
Ja, damit, dann würde ich sagen,
genau, kommen wir zu den Teamvorstellungen und damit zu den Mülheim Shamrocks.
Ja, dann fangen wir mit dem Team an. Auch ein Team aus Nordrhein-Westfalen. Da durfte ich mit Alex Cousin sprechen, einer der zwei Brüder, die maßgeblich an dem ganzen Team, also in dem Team tätig sind, als Trainer, als Spieler, ich denke bei vielen auch bekannt als Schiedsrichter, da ganz, ganz viel auch einfach im Flag Football machen und beteiligt sind. Und da einmal vielen Dank, dass du, Alex, dir Zeit genommen hast, da mit mir zu sprechen und uns da viele Infos geben konntest. Ich würde einfach anfangen, wie wir es bei allen anderen auch gemacht haben, mal kurz darüber zu sprechen, wie ist dieses Team entstanden, weil wir haben in einer Folge über die Duisburg Dockers gesprochen. Es sind tatsächlich auch noch andere Duisburger Teams da gewesen, also ein bisschen älter. Und also alles vor 2019 an der Stelle. Und zwar ist es so, dass die Duisburg Thunderbirds durch Pascal Filipjak, auch er, denke ich, eher als Schiedsrichter jetzt bei euch bekannt, da ja einer der führenden Akteure in Deutschland, ja, der war da maßgebliches Gründungsmitglied dieser Duisburg Thunderbirds, die dann Duisburg Vikings oder in Duisburg Vikings umgenannt wurden. Ich weiß nicht, ob das da mit dem Vereinszusammenschluss irgendwie passiert ist, dass sie sich da angeschlossen haben. Und dieses Team war zu dieser Zeit insbesondere in der SFL, also über die haben wir ja auch gesprochen. Das war so eine Art regionale Liga in NRW, die aber sehr professionell organisiert war, sehr, sehr weit verbreitet gespielt wurde. Es waren ganz schön viele Teams da tätig. Auch ein Grund, warum viele Teams zu der Zeit in der DFFL gar nicht spielen wollten, weil sie gesagt haben, dafür sind wir nicht gut genug. Wir haben hier eine organisierte Liga und es war wirklich eine Liga, die die Spieltage hatte, die Qualifikationen hatte, die am Ende einen Finaltag hatte, also so wie wir es eigentlich fast aus der DFFL dann auch lange Zeit kannten. Und die haben sie gewonnen und haben da eigentlich waren da das beste Team mit. Und 2019 kam es aber dann dazu, dass es mit den Vikings, Duisburg Vikings, nicht mehr so weitergegangen ist und dann ein ganz großer Kern dieses Teams sich den Mülheim Shamrocks angeschlossen hat. Mülheim Shamrocks sind ja ein Tackle-Team, die da auch recht gut organisiert und strukturiert sind und dementsprechend sich da eben diesen ja, Strukturen bedient werden wollte und dieses komplette Team der Duisburg Vikings zu den Mülheim Shamrocks gegangen ist und dieses Team dann erweitert wurde mit einem Tryout und aber dieser ganze Hauptbestandteil auch heute noch eigentlich aus diesem Duisburg Vikings-Team entstanden ist. Ich weiß nicht, habt ihr damals mal mit den Duisburg Vikings oder dann den frühen Mülheim Shamrocks zu tun gehabt oder?
Ich wusste damals nur, was Flag Football ist und habe
Dann eher
aber
die
selber
Frage an
in
Josh.
Deutschland noch nicht einen Flag Football Team gehört.
Ja, also ich kannte eben Pascal und Alex und Yannick, die beiden Cousinbrüder, schon recht früh durch Schiedsrichtern und durch den Lehrstab dort, in dem wir alle tätig sind. Gegen die Mülheim Shamrock selbst habe ich, glaube ich, bei einem Turnier damals noch mit den Sparrows 2000, boah, 21 gespielt, aber nur einmal. Das heißt, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, bevor die DFL so als nationale Liga mit mehreren Ligen drunter etabliert wurde, war es eher selten, dass man von aus Bayern in andere Bundesländer gefahren ist, gerade nach NRW. Deswegen waren wenig Überschneidungen da.
Genau, also an der Stelle kann man auch vielleicht einfach nochmal drauf schauen, was haben die Mülheim Shamrocks dann sportlich einfach erreicht und was war deren Fokus auch. Und das war in dem Falle definitiv zum großen Teil weiterhin die SFL, sind da eigentlich über alle Jahre lang das de facto beste Team gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zahl aufgeschrieben habe, ich glaube nicht. Sie haben aber 2021, 2022, 2023, glaube ich, eigentlich jedes Mal die SFL gewonnen und teilweise ungeschlagen. Also da war wirklich wenig Konkurrenz. Es, glaube ich, lief am Ende immer auf die gleichen Gegner hinaus. Aber das war wirklich so deren ja, Haupterfolgspunkt. Darüber hinaus wurde auch, glaube ich, gesagt, war jetzt auch noch nicht so viel, wo sie auch vertreten waren. Aber das eben deren erfolgreichster Bestandteil. Nebendran aber eben auch dann immer mehr in der DFFL verwurzelt, da eigentlich auch mit von Anfang an nach dem ganzen Corona hin und her ab 21 dann mit dabei gewesen und ja, dann tatsächlich eine gute Saison schon 2021 gespielt und da fast tatsächlich in diesem Jahr schon die Quali für den Final Eight oder Final, ich weiß nicht, ob es damals schon Final
Das war
Eight war,
das
geschafft.
erste Final, nee, das war noch Final 12 in Berlin oder Eberswalde war das damals, 2021.
Genau,
Das
das
letzte
haben sie.
Final 12, ja.
Und da haben sie eben gemerkt, dass sie da konkurrenzfähig sind und dann auch mehr ihren Fokus auch mit auf die DFFL gelegt. Ich kann mich daran erinnern, 2022 und 2023 ein wirklich sehr starkes Team, sehr unangenehm. Ich meine, Pascal, der gegen ihn gespielt hat, ist ein Quarterback, den man schnell unterschätzt. Er ist relativ klein, unscheinbar auf dem Feld. Also er ist nicht unscheinbar als Person, so will ich es nicht sagen. Und dann wirbelt er da rum, rennt den Blitzer weg, hat Zeitarmwürfe, wirft aus irgendwelchen Positionen richtig starke Bälle. und hat dann einige wirklich starke Receiver gehabt. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben ein Turnier gespielt in Augsburg. Da haben wir im Halbfinale, glaube ich, bis zu Ende richtig kämpfen müssen. Und da hatten sie uns knapp vor der Niederlage und auch in diesen Jahren eben, ja, glaube ich, beides Mal knapp ihren Finaltag verpasst, aber sich dann eben für sowohl die DFFL 1 qualifiziert. 2023 etwas ärgerlich. Wir waren ja in Mülheim für den Finaltag, auch sehr, sehr schön ausgerichtet. Das fand es einen sehr schönen Finaltag bei euch. Den aber knapp verpasst. Also sonst hätten sie ihr Finale zu Hause da
Und
gehabt.
ich erinnere mich, das war wirklich eine super spannende Saison am Ende, gerade in der Division West, wo ich glaube für Mülheim, für Trier und für Duisburg am Ende, also Mainz war da in dieser Division meistens oben
Genau.
weg, aber für alle drei Teams war am Ende, am letzten oder mindestens am vorletzten, vielleicht sogar am letzten Spieltag, sowohl der Finaltag als auch die Relegation in die zweite Liga noch drin. Also das war wirklich eine crazy Division.
Und genau darüber haben wir gesprochen, Alex und ich, dass er gemeint hat, es war am Ende tatsächlich so bitter, weil sie sind, glaube ich, das Team gewesen. Duisburg ist dann zum Finale gefahren. Sie sind Dritter geworden. Und Trier hat dann die Relegation gespielt. Und das heißt, für sie war dann von jetzt auf nachher die Saison vorbei. Also sie durften weder Relegation spielen. Ich meine, vielleicht ganz gut, weil du wolltest vielleicht ja auch nicht Relegation spielen. Aber Trier hatte halt quasi noch Turniere. Und ja, und Duisburg war am Finaltag. Und sie, ja, standen halt dann quasi ohne noch ein weiteres Turnier da. Ja, aber haben sich auf jeden Fall in der Liga gehalten, was uns dann eben zu den letzten Jahren führt. Und ja, da war es ein bisschen schwierig, weil es insgesamt, also 24 wie auch 25, eine sehr schwierige Saison war. Sie waren mit hohen Erwartungen gestartet, gerade Richtung Finaltag, weil sie gewusst haben, letztes Jahr war es sehr knapp. Und das war aber eine Saison, sie wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass ihr Quarterback Pascal Filipiak eben aufhört, beziehungsweise weggeht aus Mülheim. Sie mussten zu dem Zeitpunkt quasi schon anfangen, da kommen wir aber später nochmal kurz drauf, ja, einen Plan B sich zu überlegen. Ja, es war nicht so ganz klar, ist jetzt schon quasi Rebuild, Turnaround oder sind wir diese Saison noch wollen wir noch angreifen? Und ja, das hat sich dann in der Saison so niedergeschlagen, dass es dann am Ende nicht finaltagsmäßig gereicht hat, sondern sie sogar in der Relegation gelandet sind, die aber dann gewinnen konnten und eben in der DFL 1 geblieben sind. Ja, also es war, glaube ich, so ein bisschen eine Saison, die schwierig war, so ohne wirkliche Perspektive in dem Moment. Ja,
Genau,
wir haben ja
dann.
auch,
genau, in der letzten Saison haben wir auch bei unseren Predictions Mülheim als Nummer 1 Absteiger gesehen. Vor allem, weil wir wussten, dass Pascal eben das Team verlässt und wir nicht wussten, wie die Quarterback-Nachfolge aussieht. Da aber, Olli, meintest du, sie hatten da einen guten Plan und es hat sich am Ende gezeigt, dass sich das auch gelohnt hat. Denn sie hatten nichts mit dem Abstieg zu tun, hatten kurze Zeit sogar fast noch Chancen aufs Final Eight, aber waren dann im Endeffekt in einem sicheren Mittelfeld.
absolut. Und das wollte ich an der Stelle nämlich auch noch sagen. Sie wussten frühzeitig, dass Pascal geht und haben die Saison tatsächlich genutzt. Sie haben mit Yannick, also quasi dem Bruder vom Alex, einen Quarterback aufgebaut, schon frühzeitig. Pascal hat versucht, sehr, sehr viel abzugeben, hat noch viel gespielt, das Playcalling aber zum Beispiel schon komplett abgegeben auf den dann neuen Quarterback, dass der sich strategisch, taktisch in die ganzen Plays reindenkt, die Offense versteht, haben ihm einige Spieltage, Spielzeiten gegeben, um einfach einen möglichst reibungslosen Übergang zu machen, weil wir wissen, es ist immer schlimm, wenn Leistungsträger gehen, aber mit dem Quarterback geht nicht nur dein Wurfarm des Quarterbacks oder der Spieler, sondern es geht auch ganz viel taktisches Wissen, Eingespieltheit. Oft sind die Quarterbacks sehr, sehr maßgeblich an den Playbooks beteiligt. Und das haben sie hier, finde ich, ganz gut hinbekommen, weil Yannick hat wirklich eine starke Saison als Quarterback gespielt. Klar muss man sich mit dem Arm reinfinden, mit den Receivern zusammenspielen lernen. Dementsprechend sind sie auch über die Saison immer stärker geworden, finde ich. Am Anfang der Saison haben sie ein bisschen das gezeigt, was wir eben predikten wollten, dass sie absteigen, haben aber dann viele, viele Siege geholt und hinten raus wirklich, ja, wie du sagst, sehr, sehr schnell sich vom Abstieg verabschiedet und ihren Platz gesichert.
Genau, glaube ich, ein schöner Abriss über die vergangenen Saisons der Mülheim Shamrocks. Bevor wir über die kommende Saison sprechen, wollen wir noch ganz kurz über den Verein ein bisschen sprechen. Was wissen wir denn da? Auch Mülheim ist nämlich eines der Teams, was nicht nur ein Team hat, sondern mit mehreren Teams im Verein aufgestellt ist.
Absolut, genau, du sagst es. Also es ist so, wir haben ein zweites Team, was tätig ist. Das spielt in der Oberliga, Also die sind da vertreten. Sie haben auch ein Jugendteam, was in der U13 und U16 mitspielt. Hier sicherlich zum Teil natürlich auch begünstigt davon, dass du, wenn du an einem Tackle-Team angeschlossen bist, die sehr oft eh schon Flag-Football-Programme haben für ihre Jüngsten. Wenn du das eben mit der Expertise eines reinen Flag-Football-Teams kombinierst, kannst du hier tatsächlich, glaube ich, ganz gut was aufbauen. Also
Genau.
freut mich auf jeden Fall.
Aber ich finde es immer hier spannend, weil wir erleben es ja auch bei uns ein bisschen mit den Cowboys, dass man eben auch ein bisschen schauen muss, dass nicht nur Running Back und Run Plays geübt werden, sondern man vielleicht auch dann gerade durch vielleicht Trainer, die aus dem aktiven Team, aus dem aktiven DFL-Team quasi dann bei der Jugend helfen mit Coachen, um dort so ein bisschen auch ein Wissen vermitteln. Man kann sich danach immer noch so ein bisschen aussuchen. Spielt man Tackle oder spielt man Flag? Auch Flag ist eine voll ernstzunehmende Sportart. Und ich glaube, das ist, glaube ich, für viele Flag-Vereine, die mit Tackle-Teams zusammenarbeiten, glaube ich, noch so ein bisschen der springende Punkt, um zu zeigen, dass man Flag-Football nicht nur spielt in der Jugend, um danach Tackle zu spielen, sondern man eben auch Flag-Football für Flag-Football spielen kann.
Aber da ist der große Vorteil eben jetzt von den Mülheim Shamrocks als Verein, gesamt gesehen, dass sie ein Vorbild haben. Du hast ein Flag-Football-Team, was in der ersten Mannschaft spielt, in der ersten Liga spielt. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dass du ohne Probleme den Leuten eine Perspektive geben kannst und sagen kannst, du kannst das machen und du kannst das machen.
Und du
Und
ja auch schon
nicht
mit 17,
irgendwie.
18 einsteigen kannst, dann in ein
Absolut.
DFL-Team.
Absolut. Genau. Ja. Das ist so und ja, deswegen glaube ich, haben sie da beste Voraussetzungen.
Genau.
Ja, und man kann bei Mülheim auch noch dazu sagen, wo wir es von Leistungsträger eben schon hatten. Luca Bultmann, über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen hatten hier, der jetzt auch ein Teil der Nationalmannschaft ist und in den letzten zwei Saisons einer der wichtigsten Spieler der Düsseldorf Firecats, war lange Zeit auch bei Mülheim. Auch dort ein ja, Leistungsträger, ich glaube, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Luca hat ja schon both ways gespielt und er hat eben die Mülheim Shamrocks dann Richtung Düsseldorf verlassen. Dort bestimmt auch ja, ein großer Verlust wahrscheinlich von der Qualität, aber zumindest was die Ergebnisse angeht, hat Mülheim sich trotzdem halten können. Und das finde ich dann auch stark, weil das zeigt auch eine nachhaltige Arbeit und es zeigt auch, dass der Kader sowas auffangen kann.
Genau. Ein Damenteam haben sie eigens noch nicht. Sie spielen aber dieses Jahr in der DFLF 2 in der Norddivision zusammen mit Münster mit. Ich kenne ein, zwei Damen vom Sehen bei Mülheim. Ich kenne leider den Namen nicht, aber da werde ich mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr informieren. Und sobald wir dann auch über die DFLF 2 ein bisschen reden, kann ich da sicher mehr Infos noch geben. Aber auch hier haben sie ein paar Damen, die zusammen mit Münster die nächstes Jahr auch in den Ligen der DFLF mitspielen werden.
Ja, und wenn, genau, Olli, du wolltest doch was
Genau,
sagen?
ich wollte nur sagen, wenn wir mit dem durch sind, können wir vielleicht nochmal schauen, was Richtung nächstes Jahr so gesagt wurde, was da die Perspektive ist. Tatsächlich war es als einer der Hauptpunkte genannt, einfach jetzt diesen, ich nenne es jetzt Rebuild abzuschließen. Es kommen einige Spieler wieder, für einige sicherlich Maurice Philippiak, also der Bruder von Pascal, der nach Verletzung wieder da ist, natürlich ein sehr, sehr wichtiger Receiver ist, der wahrscheinlich wieder mit dabei ist, der Offense Stabilität gibt und auch einen weiteren Punkt begünstigt, weil es wurde gesagt, was natürlich bei neuem Quarterback, einem Team, was sich neu ausrichtet, immer passieren kann, ein bisschen abgezockter zu sein. Sie haben letztes Jahr, das war ein Beispiel, das gesagt wurde, gegen Bornheim zur Halbzeit, glaube ich, 21-0 geführt und am Ende irgendwie 23-21 verloren. Sie haben viele Sachen aus der Hand gegeben, was unnötig war. Also da wollen sie einfach abgezockter werden, eine höhere Baseline haben beim Spielen. Und ja, das ist Erfahrung, das sind Spieler, das ist Zeit. Ich glaube, da haben sie gute Voraussetzungen. Und genau, das wurde jetzt einfach mal so als Perspektive noch genannt.
Ja, ich glaube, gerade für so ein Team, was so ein bisschen zwischen Abstiegskampf und Event der Hoffnung auf den Finalspieltag pendelt, ist eben nicht nur die spielerische, sondern auch die mentale Stärke und eben Abgezocktheit wirklich wichtig. Und ja, da würde ich dir zustimmen, da hatte ich auch das Gefühl, dass Mülheim manchmal in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen noch zu sehr den Charakter von einem Fun-Team hatte und nicht von diesem ja krass professionell auftretenden Team, wo du einfach weißt, ja, die geben sowas nicht aus der Hand. Deswegen bin ich gespannt und hoffe natürlich für sie, dass sie sich dort auch in der Offseason weiterentwickeln konnten. Wie sind
Genau,
denn
und dann,
ihre Ziele fürs nächste Jahr?
genau,
Also.
also da war es eigentlich relativ einfach formuliert. Sie wollen eigentlich den Klassenerhalt als oberstes Ziel ausgeben, das möglichst schnell klar machen und dann sich im Mittelfeld etablieren. Wenn alles, also sie haben gesagt, natürlich ist die DFFL sehr eng geworden, gerade um diesen achten Platz, wenn alles perfekt läuft, wenn alles super geht von Anfang an. Vielleicht klappt es ja doch hinten raus, da irgendwo sich mit einzumischen in diesen Kampf. Aber erstes Ziel war Mittelfeld, frühzeitigen Klassenerhalt sichern, dass man dann sich auch früh darauf committen kann, vielleicht Jugendspieler zu etablieren, ein bisschen mit ranzuziehen, dass du einfach taktischen Spielraum hast, es ein bisschen perspektivisch auszulegen und zu sagen, ich möchte mich als oder wir möchten uns als erstes Team in der ersten Liga festsetzen, wollen dann nichts mit dem Abstieg zu tun haben und uns perspektivisch dann oben vielleicht langsam herankämpfen, sind aber realistisch zu sagen, wir sind jetzt nicht erster Anwärter aufs Final Eight. Was ich glaube auch ganz realistisch so ist, wenn Sie da anknüpfen, wo letztes Jahr das Ende war, dann denke ich, ist es ungefähr genau da der Punkt, weil Sie eben auch gesagt haben, Sie sind vom Kader her auch nicht so wahnsinnig tief im Moment noch. Sie sind dran, das auszubauen. Aber gerade in der Spitze sind es dann doch immer die gleichen. Und deswegen erstmal die Saison durchstehen. Sie haben auch keine großen Auslandsreisen oder Turnieren geplant, weil es eben oft gezeigt hat, dass hinten raus mit Verletzungen und so es dann eng wird.
Sehr gut, ein sehr, sehr spannendes Team. Ich habe jetzt irgendwie nicht ganz so viel sagen können, weil ich das Team einfach nicht so oft gehe. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie gegen sie gespielt. Ich habe sie mir ein bisschen natürlich auf Tape viel angeschaut und auch spielen sehen. Ist, glaube ich, ein spannendes Team, das jetzt seinen Rebuild zu Ende macht und wir da, glaube ich, in Zukunft dann auch erwarten können, dass sie sich wieder weiter festspielen. Wie gesagt, an den guten Schlussspurt der letzten Saison anknüpfen. Und dann bin ich ganz gespannt, was dieses Team hier weiter zeigen wird in der DFFL. Auch ja quasi ein ja, schon alter Hase in der DFFL 1. Wer kein alter Hase ist in der DFFL 1, zu dem Team kommen wir jetzt.
Und damit würde ich sagen, unser letztes und ich sage hier ganz eindeutig, last but not least, Team unserer Teamvorstellungen, die Aachen Emperors. Aachen Emperors, der dritte Aufsteiger im Bunde. Über die Düsseldorf Wildcats und die Erlangen Sharks haben wir ja schon gesprochen. Die Aachen Emperors als Zweiter der letzten Saison der DFL 2 Saison aufgestiegen. Dazu kommen wir auch noch später, wie der Finalspieltag lief. Aber hier eben als Neuling und auch ein sehr interessanter Neuling. In dem Sinne, dass sie viele Aspekte verbinden, über die wir bei anderen Teams schon gesprochen haben. Ich glaube, der prominenteste davon ist, sie haben sich auch als Hochschulsportteam gegründet. Und wir wissen alle, wie das ist und wie das läuft, und dass das wirklich ein großes Fundament des Flag Footballs auch in Deutschland ist. Und das ist bei Aachen nicht anders. Aachen ja mit der RWTH eine sehr renommierte und große Universität, die viele Ingenieurs und ja, Naturwissenschaftsstudiengänge anzieht und gerade in den Anfangszeiten hatte Flag Football ja auch so ein bisschen diesen Vibe, zumindest war das in München bei uns so, dass eben viele aus diesen Studiengängen Flag Football gespielt haben und das ist eben auch in Aachen der Fall gewesen. 2016 hat sich dieser Hochschulsportkurs an der RWTH unter Coach Kuba gegründet und 2 Jahre später wurde dann eben offiziell das Team der Aachen Emperors gegründet, die damals noch Aachen Pistons hießen. Wenn wir zu den Vereinsstrukturen kommen, greife ich einmal kurz vorweg, denn aktuell gehören sie dem Verein der Aachen Vampires an, was ein Tackle-Verein ist, der aber auch eine sehr große Cheerleading-Abteilung hat. Und das finde ich auch cool, denn ich glaube, Olli, vielleicht kannst du was dazu sagen, denn ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel die Dortmund Devils früher sehr bekannt dafür waren, mit Cheerleadern auf Turniere wie den Big Bowl zu fahren. Und das bringt natürlich nochmal einen Aspekt in den Flag Football, den es sonst nicht so häufig gibt.
Absolut. Ist tatsächlich etwas, was erstaunlicherweise gar nicht so verbreitet ist beim Flag Football, weil es ja doch eng mit dem American Football verbunden ist. Ich glaube, dass das in ganz alten Zeiten, also jetzt sogar, sage ich mal, noch vor meiner Zeit, verbreiteter war. Ich weiß, Kelkheim hatte auch mal ein Cheerleading-Team. Das war irgendwann da mal, ich glaube, das ist, wenn du in der Zeit, wo es sehr aus diesem Tackle sich entstanden ist, viele Fans hatten, dass das irgendwie verknüpft war. Ja, und die Dortmund Devils, die du ansprichst, ja, an die können sich, glaube ich, die meisten noch erinnern. Das war Tatsächlich eines der Teams, ich glaube, Ilmenau hatte immer noch ein Cheerleading-Team, was gerade beim Snowball noch mit aufgetreten ist, da auch viel geholfen hat.
Es
Ja,
gibt schon ein
also.
paar Cheerleading, also vor allen Dingen Flag-Vereine, die bei Tackle-Teams mit dabei sind. Da gibt es vor allen Dingen bei Heimspieltagen, ist schon sehr oft der Fall tatsächlich, dass dann Cheerleading-Teams da sind. In München weiß ich, dass es bei den Cowboys auf jeden Fall der Fall ist. In Dresden haben wir gesehen, bei den Monarchs, habe ich dann auch mal nachgefragt, weil da war ja auch beim Final Four und Final Eight letztes Jahr, die Cheerleader der Dresden Monarchs waren da. Die kommen auch manchmal zu Flag-Spieltagen, das heißt, bei manchen Heimspieltagen ist es tatsächlich. Gerade bei Teams, die ein Tackle-Team haben, noch verbreitet, dass da ein paar Cheerleader ja, bisschen Show machen, was eigentlich immer ganz cool ist.
Absolut. Und das eben haben die Aachen Emperors auch vor, bei ihrem Heimspieltag da eine kleine Cheerleading-Abteilung mitzunehmen. Freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ich kann vielleicht auch mit dabei sein und das dann auch ein bisschen erleben. Genau, aber so viel dazu. Kommen wir ein bisschen zur Geschichte. Nämlich die Aachen Emperors, wie gesagt, 2018 dann als Aachen Emperors in die Wettbewerbe eingestiegen und gerade zu Beginn, und das kennen wir auch von vielen Teams, war dort die ADH eines der ja, Hauptevents und der Highlights ihrer Saison, noch bevor es eben diese organisierte oder so stark organisierte DFL gab. Wenn wir ein bisschen draufschauen auf die Historie bei den ADHs, dann waren die Aachener eigentlich immer gut dabei. In ihrem ersten Jahr 2018 als Achter, dort hat die ADH in hier stattgefunden, also gar nicht so weit weg von Ihnen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war nämlich auch meine erste ADH 2018, die ich gespielt habe. Und dort, interessanterweise, habe ich auch gegen Aachen gespielt.
Als DB.
2000, als DB noch, genau, ja, das wissen vielleicht einige da. Ich habe als DB angefangen und dort gegen Aachen gespielt. 2019, dann habe ich mit dem zweiten Team der Spatzen bei der ADH auch gegen Aachen gespielt, damals als Quarterback. Und da haben wir einen sehr, sehr spannenden und knappen Spiel leider im Viertelfinale verloren. Aachen hat es dann, im Halbfinale sind sie gegen Mainz ausgeschieden. Das war noch die Zeit, wo Mainz und München, also unser erstes Team damals dann, ja, die ADH dominiert haben. Aber sie konnten sich im Spiel um Platz 3 gegen Trier durchsetzen und den dritten Platz bei den ADH 2019 sichern, was auf dem Hochschullevel ihr größter Erfolg, bis heute war. Dann ist die ADH ja öfters ausgefallen, aber 2023 und 2024 konnten sie jeweils einen, ja, manchmal undankbaren vierten Platz, aber immerhin trotzdem einen vierten Platz sichern. Lasse, ich glaube, bei mindestens einer davon oder sogar bei beiden warst du dabei. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zum Aachener Team auf den ADHs sagen.
Bei beiden war ich dabei, bei beiden war Aachen auf jeden Fall. Ich fand den vierten Platz sehr solide, weil sie auch das Studentenleben da raushängen haben lassen und auch sehr witzig dabei waren. Das ein oder andere Kaltgetränk hier konsumiert wurde vom Aachener Team. Deswegen, also was jetzt meine Auffassung war, dass sie mit dem vierten Platz da ein sehr, sehr gutes Ergebnis hingelegt haben. Vor allen Dingen, weil die ADHs schon auch vielleicht nicht ganz mit DFL-1-Team besetzt waren, außer vielleicht bei den Augsburg Lions, aber doch sehr, sehr stark besetzt waren, auch mit Mainz und so. Deswegen, ja, wir haben sehr solide gespielt, haben witzig gespielt, hatten Spaß. Es waren schöne Tage, wo man auch mit denen viel Fun haben konnte, auf jeden Fall. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es hier noch ihr wichtigstes Turnier war für den Verein. Sie haben sich auch in dieser Zeit dann schon mehr auf die DFL und DFL 2 konzentriert.
Ja, und auch dieses Jahr werden die Aachener wieder bei der ADH teilnehmen. Und ich weiß gar nicht, ob wir in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen haben. Wenn nicht, dann hört ihr es jetzt zum ersten Mal. Denn die ADH wird dieses Jahr nach Freiburg kommen. Freiburg, meine Heimatstadt. Ich bin ja vor 11 Jahren dann aus Freiburg nach München gezogen fürs Studium. Aber trotzdem finde ich sehr schön. Die Freiburger haben ja auch ein Team, nämlich
Lumberjacks.
die Lumberjacks, genau, die in den Ligenbetrieben noch nicht so bekannt sind, aber jetzt mit dem Ausrichten der ADH hoffentlich ein bisschen größer werden und mehr Bekanntschaft erlangen. Und das finde ich super, dass das weitergeht, die ADHs als ja, Institution des Flag Footballs erhalten bleibt und auch Aachen wird dieses Jahr in Freiburg dabei sein.
Die Anmeldung ist auch noch offen. Also, wenn ihr Lust habt, meldet euch da gerne noch an. Ich bin mir sicher, da werden noch Teams gesucht. Das Problem ist, wir spielen an diesem Tag ein Zweitligaspieltag. Ist ein bisschen bitter, sonst wäre ich natürlich auch sehr gerne dabei gewesen. Ich werde trotzdem irgendwie versuchen, ein Team aus München auf die Beine zu stellen. Es wird aber sehr schwierig.
Genau, die Aachener, aber die haben die Zeit dafür. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie vielleicht ihren dritten Platz aus 2019 dieses Jahr noch überbieten können. Gut, dann vielleicht noch, um die Historie der Turniere außerhalb der DBFL abzuschließen. Ihr größter internationaler Erfolg, der Pink Bowl. Dort konnten sie einen starken 8. Platz einfahren. Pink Bowl, für die, die es nicht kennen, ist ein großes Turnier in den Niederlanden, das so ein bisschen Big Bowl-Style hat. Das heißt, viel Running Clock, sehr, sehr viele Felder, sehr, sehr viele Teams. Olli, ich weiß nicht, ob du schon mal dabei warst mit Pink Bowl. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen.
Ja, also tatsächlich kann man sich das ziemlich genauso vorstellen wie der Big Bowl. Es ist ein bisschen weniger gut organisiert, wenn man so will. Zumindest aus meiner Erfahrung, das war damals ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, aber dazu gleich noch ein Satz. Ja, es sind sehr, sehr viele Teams. Es war früher auch wahnsinnig hochklassig besetzt. Es, glaube ich, war auch das erste internationale Turnier, was die Wanderers damals, als sie so Richtung internationale Team sich entwickelt haben, gewonnen haben. Es waren Jahre da auch Teams aus Amerika mit da, natürlich viele holländische Teams. Aus NRW sind, glaube ich, viele da. Es ist ein bisschen wie beim King Bowl, so das Team-Line-Up wird von den Hakienas organisiert. Und ja, also ist ein Turnier, was halt jedes Jahr stattfindet, was viele Teams vor Ort hat. Viele Spiele. Problem an der Sache eben organisatorisch ist, dass viele holländische Teams das mit dem Spielplan nicht so ernst nehmen. Also wir waren damals in der Zeit, wo es keine internationalen Turniere für die Nationalmannschaften gab, mit der Nationalmannschaft da, mit auch zwei Teams, einem Team. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ist auch egal. Auf jeden Fall war es tatsächlich so, dass wir teilweise morgens da standen um 8 und der Gegner kam dann nicht. Und dann wurde gesagt, wir spielen ein Viertelfinale und dann gab es das Viertelfinale aber nicht. Dann ging es doch direkt ins Halbfinale und da wurde dann war nicht irgendwie zeitgleich Schiedsrichter, haben nicht zeitgleich abgepfiffen. War ein bisschen chaotisch, aber Den Haag ist eine schöne Stadt. Das Turnier bietet viele Spielmöglichkeiten. Also das zum Thema Pink Bowl und gerade die NRW-Teams nach Holland ist natürlich wahnsinnig gut zu erreichen.
Und vielleicht haben sie es jetzt ja auch ein bisschen mehr hinbekommen. Also ich glaube, man lernt ja auch aus den
Kann
Jahren.
gut
Wir waren
sein,
jetzt in den letzten
natürlich.
Jahren
Ja,
nicht mehr
ja.
da.
Ja,
Ja, und
das kann gut sein.
eben für die Aachener dann 2022 mit dem 8. Platz ihre beste internationale Platzierung. Sind knapp gegen den späteren Sieger, die Silver Lions, also das britische Nationalteam, ausgeschieden. Aber hier ein Highlight. Gut, dann kommen wir zum Abschluss der Historie noch zu der DFL-Historie, denn die Aachener spielen eben auch schon länger in den deutschen Ligen. Hier war es dann so, dass sie leider 2023 eben knapp die Relegation verpasst haben und damit eben nicht aufgestiegen sind und dass die aber letztes Jahr dann eben gut machen konnten. Sie haben eine sehr starke Saison 2025 in der DFL 2 gespielt und konnten sich sehr souverän und auch recht früh, ich glaube als zweites Team sogar schon, für das Final Six qualifizieren. Und dort dann, wir haben schon drüber gesprochen, einen recht glücklichen oder auch taktische sinnvollen Finaltag spielen mit einem Unentschieden gegen Regensburg aufgrund des besseren Punkteverhältnisses gegen Düsseldorf, dann ins Halbfinale eingezogen. In der Overtime, ich glaube, im 5. oder 6. Extrapunkt-Shootout gegen Erlangen, dann eben den Einzug ins Finale festgemacht. Dort gegen Düsseldorf, muss man sagen, keine Chance gehabt, aber ein starker zweiter Platz und damit eben der souveräne Aufstieg in die erste Liga. Und deswegen sprechen wir jetzt über sie, weil sie eben der Aufsteiger sind und damit 2026 in der DFL 1 spielen werden. Und ja, damit eindeutig auch der größte Erfolg der Aachener, also national, der Aufstieg. Vor allem auch, wenn man sich anschaut, dass die Aachener immer noch ein sehr, ich sag mal, klassisch strukturiertes Team sind. Sie haben keine externen Coaches, die Spieler sind selber Trainer. Ich habe das Gespräch mit Jannis und Flo geführt. Jannis kenne ich auch gut. Aus dem Schiedsrichterwesen, auch aus dem Lehrstab. Wir haben schon oft zusammen gepfiffen und Lehrgänge gehalten. Er wohnt tatsächlich selber gar nicht mehr in Aachen, sondern mittlerweile in Belgien, ist aber trotzdem noch Abteilungsleiter und ja, im Verein sehr wichtig. Flo, eben aktuell der Offensive Coordinator, aber selber auch Spieler. Das heißt, immer noch ein bisschen diese klassische Struktur, die wir alle vom Flag-Football kennen. Und daher eben umso cooler, dass sie diesen Aufstieg geschafft haben als Team, was immer noch sehr stark vom Hochschulsport lebt, ihren eigentlich fast ganzen Nachwuchs aus dem Hochschulsport bezieht, und damit eben ja noch ein bisschen klassischer unterwegs ist als vielleicht andere Vereine. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, eine sehr solide Arbeit auf dem Feld machen. Lasse, du hast es angesprochen, Aachen, bei der ADH teilweise auch so ein bisschen lockerer genommen. In der Liga nehmen sie es natürlich ernst, aber sie sind trotzdem noch ein Verein, der diesen Fun-Aspekt von Flag Football immer noch sehr stark lebt. Und natürlich gewinnen möchte, aber das nicht um jeden Preis. Sie haben eine ganz klare One-Team-Mentalität. Es geht um Freundschaften, es geht um Gemeinschaft und das steht auch über dem reinen Erfolg für sie. Und das finde ich, merkt man auch, die Aachener sind laut an der Sideline, sind aber auch ganz coole Jungs, wenn man mit ihnen redet. Und diese Mischung, die verkörpert für mich einfach noch diese Ursprünge des Flag Footballs. Oder was meint ihr dazu?
Definitiv, also ich glaube, man merkt einfach, dass sie sehr nah an der Uni sind, dass sie da auch aus dem sozialen Aspekt viele mit dem Flag Football angefangen haben oder viele auch Flag Football spielen, was auch in Deutschland immer noch komplett der Fall ist. Gerade wenn es dann zweite Liga und weiter runter geht, glaube ich, ist es für viele von uns ein Riesenpunkt, der uns zum Flag Football vielleicht gebracht hat, aber dann vor allen Dingen auch langfristig beim Flag Football hält. Und deswegen, dass sie das hier nicht vernachlässigen, ist definitiv sinnvoll. Und merkt man auch an dem Team. Also ich habe immer Spaß mit den Aachenern zu quatschen, wenn sie irgendwo sind. Sprechen sie einen auch gerne mal auf den Podcast an. Sind hier auch, deswegen, das ist immer ganz nett. Macht das gern weiter so. Ist immer schön.
Ja, auf jeden Fall auch Shoutout an Flo, mit dem ich gesprochen hatte. Er meinte, er ist unser Number One Fan. Hoffe, das bleibt so.
Auch nach der Folge
Ja,
hoffentlich, ja.
ich hoffe es auch. Also, es war ja natürlich von vornherein unser Ziel, euch da immer wertschätzend darzustellen. Es so wichtig ist, dass es die alle Teams gibt. Ein Satz noch zu dem, was du eben gesagt hast. Es ist schön, wenn dieser Geist einfach bestehen bleibt beim Flag, weil ich finde, das ist etwas, was die Sportart, wie sicherlich auch die eine oder andere Sportart aber noch abhebt, dass man sagt, man kennt sich, man mag sich, man arbeitet zusammen, man macht etwas für einen Sport, den alle lieben, für den alle Leidenschaft da ist. Man merkt, es gibt Veränderungen jetzt durch diese ganze Professionalisierung, durch Olympia, durch die ganzen Ziele, die man jetzt erreichen kann, auch durch die größere Sichtbarkeit. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es in fast allen Teams noch irgendwo tief drinne. Und wenn die Teams, die jetzt eben aufsteigen, die DFFL auffüllen, ergänzen, das Ganze mitbringen, ist es für mich einfach schön zu sehen, dass das einfach bestehen bleibt. Und das finde ich, ist auch etwas, was wir als Flag Football Community uns so lange wie möglich beibehalten sollten.
Und trotzdem muss man sagen, man muss irgendwie, um in dieser ersten Liga zu bestehen, muss man irgendwie versuchen, diesen Spaß mit einer gewissen Art von gesunden Leistungsgedanken zu
Absolut.
überleben. Deswegen hier noch ein kurzer kritischer Satz, dass man da, glaube ich, auch schauen muss bei den Aachenern, aber das werden sie auch selber wissen, dass man, wenn man in der ersten Liga spielen will und dort mitcompeten will und langfristig dort vielleicht auch dabei sein will, aber dazu kommen wir gleich noch, dass man
Ist
hier irgendeine Form von Leistungsgedanken, Leistungsprinzip mit reinbringen muss. Und das kommt aber auch ganz viel mit dem Spaß im einen. Man kann das, wenn man das gut macht, glaube ich, gut miteinander vereinen.
Und es ist natürlich auch etwas, was mit dem Wachsen und dem Hineinwachsen in diese leistungsorientierteren Strukturen mit sich, einfach was das Ganze mit sich bringt, dass man sagt, wenn du ein Team hast, was aus einer Freundesgruppe entstanden ist und aufsteigt, weil es gut ist, dann hast du diesen Leistungsgedanken nicht, weil es spielen die Leute, die da sind und du guckst, was rauskommt. Und wenn du wächst und größer wirst, ein Verein bist, der vielleicht Zulauf hat, wo jetzt Leute anklopfen, die sagen, ich will hier Flag Football spielen, ich will Richtung Olympia, ich will Richtung keine Ahnung was, dann hast du plötzlich Konkurrenten, die aus einer anderen Struktur kommen, die sich in ein Team einbinden müssen. Und dann wächst so ein Konkurrenzgedanke und eine Leistungsgedanke mehr in einem Team, solange du das noch nicht brauchst, weil du 15 Spieler hast, die halt immer spielen können, bestenfalls, dann ist es manchmal auch noch leichter, diesen Gedanken einfach beizubehalten.
Absolut. Und wir haben jetzt viel darüber geredet, dass Aachen diesen, ja, Gemeinschaftsgedanken noch behält. Nichtsdestotrotz werden sie auch sie professioneller, denn auch sie haben ein zweites Team, was in der Oberliga NRW spielt und um auch dort eben mehreren und neuen Spielern die Möglichkeit zu geben, in den Flag Football reinzufinden und sie dann noch langfristig fürs erste Team aufzubauen. Und sie bauen jetzt auch ab dieser Saison neu eine U10 auf, was ich interessant finde. Ich glaube, die meisten Teams, die ein Jugendteam aufbauen, fangen eher mit einer U13 oder U16 an. Aber sie starten hier eben mit einer U10, einer reinen Flag U10. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die Entwicklung auch weitergeht, weil jetzt eben 2026 die erste Saison für dieses neue Aachen Emperors Jugendteam sein
Ja,
wird.
voll die U10 finde ich schon wirklich sehr wild, weil man muss ganz klar sagen, ich schau mir auch bei uns U9 und U10 Spiele an und das ist dann schon sehr viel Kinder bespaßt anstatt Flag Football. Gerade für Leute, die dann in der ersten oder zweiten Liga spielen, in der jetzt dann in der ersten Liga spielen, wird es eine harte Umstellung für die Coaches dann sein hier. Von taktischen Maßnahmen hinzu, ich hoffe, dass sich niemand verletzt und alle haben Spaß hinzugehen. Aber es passt vielleicht auch ganz gut zu ihrer Spaß-Mentality. Die können sie dann, glaube ich, gut an die Kinder vermitteln.
Ja.
Auch cool fand bei Aachen noch, sie sind da sehr strukturiert, was auch Technik angeht, was bestimmt auch ein bisschen damit zu tun hat, dass viele ihrer Spieler auch einen Technik-Hintergrund haben. Sie haben viele Online-Meetings, nutzen Discord für Kommunikation und Organisation und auch Huddle für Videoanalysen, was immer mehr Teams machen und ich glaube in der ersten Liga mittlerweile auch der Standard sein sollte. Und,
an der Stelle ganz kurz, weil du es gesagt hast, wir haben ja im Podcast noch nie drüber gesprochen. Ich will jetzt auch keinen Austausch über Huddle oder irgendwelche technischen Maßnahmen machen, aber vielleicht kannst du kurz sagen, weil vielleicht hören uns ja Leute, die das tatsächlich nicht kennen, kurz sagen, was das ist, wofür das genutzt wird, weil es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wo du sagst, im oberen Bereich, erste Liga, international, brauchst du es unbedingt.
Absolut. Ja, vielleicht ganz kurzer Abriss. Huddle ist im Prinzip eine Videoplattform, auf der die sehr stark für Sportteams zugeschnitten ist und, wie der Name schon sagt, Huddle auch mit einem Football-Hintergrund. Das Besondere an Huddle ist das, dass man kann einzelne Videos hochladen und die Coaches können dann in den einzelnen Videos und das meistens lädt man dann einzelne Spielzüge hoch, können Anmerkungen machen, können einschreiben, welches Play war es, welche Defense Coverage, welche Formation, können auch wirklich händisch mit einem Stift einzeichnen, wie sich ein Spieler hätte bewegen sollen. Das heißt, man kann es sowohl zum Scouting von Gegnern sehr gut benutzen, aber eben auch zum Self-Scouting, um seinen Spielenden Anweisungen zu geben, hey, in diesem Play hättest du eher dort stehen müssen oder dich so bewegen. Das heißt, es ist ein sehr mächtiges Tool, auch nicht günstig, muss man dazu sagen, aber ein sehr mächtiges Tool, um aus reinen Videoclips vom Training oder von Spielen eben sehr schnell in die Analyse und ins Coaching zu gehen. Und Lasse, wir beide nutzen es auch sehr viel für unser Team. Olli, im ersten Team wird es auch benutzt. Und das ist auch eine ganz coole Funktionalität, man kann auch sehr leicht Videomaterial tauschen mit anderen Teams. Und das haben wir auch letztes Jahr sehr stark genutzt. Man kann eben Anfragen stellen, kann auch ein bisschen feilschen, sozusagen, okay, ihr gebt mir diese 5 Videos, dafür kriegen wir die 5 von euch. Und diese Funktionalität bietet Huddle eben direkt. Das heißt, es ist perfekt für Flag Football. Ich weiß auch, dass einige Fußballteams das nutzen, aber gerade für Flag Football, American Football ist diese Plattform zugeschnitten.
Wie der Name schon sagt, es ist ein Football-Tool. Also genau. Ein Fußballer würde sich, glaube ich, so nicht nennen. Genau, ja. Super.
Dann abschließend zum Tooling, was ich auch cool fand. Sie haben eine eigene Statistik-App geschrieben, um Plays zu tracken. Ich glaube, das ist mehr, um zu wissen, wie viele Yards man gemacht hat, als um wirkliche Auswertungen zu fahren, um damit Mehrwert zu ziehen. Aber trotzdem cool, dass auch das mittlerweile schon angekommen ist in den Teams.
Man merkt, da dass muss man aber sagen, RWTH im Hintergrund steht.
Ja, aber ich muss sagen, weil du gesagt hast, Spiel und Spaß und so weiter ist im Vordergrund. So ein Statistik-Tool kann extrem einen Leistungsgedanken pushen. Also ich kann mich daran erinnern, wir haben das damals bei den Lizards, also jetzt ist in der ersten Liga ja so, dass du rein theoretisch deine Statistiken, zumindest was First Downs, Touchdowns und so betrifft, auch findest. Aber wir haben das tatsächlich auch sehr, sehr streng damals geführt und mitgemacht. Und da entwickelt sich gerade unter jüngeren Leuten ein Zählen von Touchdowns an einem Tag, was auf der einen Seite eben einen Leistungsgedanken vorantreibt, auf der anderen Seite auch manchmal einen ungesunden Touch bekommt, so wenn es nämlich darum geht, dass du, ich meine, das war 2019 so Zeit rum, da hattest du schon eine ganz schöne Disbalance auch in der Leistung. Und wenn du ein Spiel hast, was du sehr, sehr hoch gewinnst und im Prinzip es darum geht, wo wirft der Quarterback halt hin? Und am Ende kommen dann die Leute und sagen, hey, ich habe 10 und du hast nur 5 Touchdowns und das halten sie einem dann 2 Wochen lang vor. Da gab es manchmal ganz schönes Geiern um den Ball, muss man sagen. Also von daher finde ich es aber cool, dass es das gibt. Ich will es nicht niedermachen, aber es fördert einen Leistungsgedanken.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir, glaube ich, zum bisschen Ausblick auf die nächste Saison bei den Aachen Emperors. Sehr, sehr spannende Saison, aufgestiegen. Was sagt ihr dazu?
Ja, also wir hatten ja schon ein paar Teams hier oder wir haben immer schon oft von diesen sieben beziehungsweise sechs Teams geredet, die für uns eher gesetzt sind für den Final Eight, und dann alle anderen kämpfen um eben diese restlichen Plätze. Manche Teams haben ganz klar gesagt, dass ihr Ziel das Final Eight ist. Manche Teams haben ganz klar gesagt, dass der Klassenerhalt ihr Ziel ist. Aachen hat sich da nicht ganz so festgelegt. Sie haben gesagt, ja, klar, Klassenerhalt ist das Ziel, das Mindestziel, aber sie träumen auch ein bisschen. Und dort sind sie selbst auch ein bisschen gespalten. Sie haben sozusagen ja, die realistischen Leute in im Team, die ganz klar sagen, wir wollen den Klassenerhalt schaffen, und wir wollen eigentlich gar nicht über mehr nachdenken, weil das könnte das Ganze ein bisschen gefährden. Aber sie haben auch die Träumer, die sehr gerne zum Final Eight fahren würden. Da muss ich sagen, würde ich eher den Mülheim-Approach fahren und sagen, versucht den Klassenerhalt so früh wie möglich festzumachen, und dann kann man nach oben schauen. Gerade als Neuling, als Aufsteiger, die noch nicht so viel Kontakte eben mit den etablierten Teams in der ersten Liga hatten, kann das auch ein, ja, Sprung ins kalte Wasser werden. Ich glaube, sie sind darauf vorbereitet, vor allem, weil sie eben im Background Leute wie eben Jannis und Flo haben, die sich sehr viele Gedanken machen und die auch sehr tief in der Flag Football Szene drin sind. Das heißt, das wird auf jeden Fall nicht überraschend für sie, aber trotzdem ist es sportlich einfach ein anderes Niveau.
Und man muss auch sagen, also für mich zum Beispiel, zumindest, das kann man ja auch sich noch anhören in den Folgen zum Final Six, ist es ja auch so, dass die Aachen Emperors, anders als jetzt die Düsseldorf Firecats, eher überraschende Aufsteiger waren. Also nicht, dass sie das Potenzial nicht haben, das haben sie in der Regular Season gezeigt. Und ich bin auch der Meinung, dass sie definitiv in der DFFL 1 mithalten können. Aber sie sind ja schon noch ein bisschen überraschend aufgestiegen. Und wo man sagt, ja, sie können uns wieder eines Besseren belehren, aber jetzt quasi gleich noch den Schritt weiterzugehen und zu sagen, wir greifen gleich ganz oben an, ist vielleicht ein Step zu viel. Deswegen vielleicht eben doch sich erstmal auf das Mindestziel konzentrieren, was definitiv realistisch ist, und mal gucken, wo stehen wir überhaupt. Also das war so ein bisschen das, was ich nochmal sagen wollte, dass es für mich eine riesen Überraschung war, dass sie aufgestiegen sind. Ich habe sie noch nie spielen sehen, deswegen da seid ihr mehr die Experten. Deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten. Aber ja, dementsprechend glaube ich, müssen wir mal schauen, wo es dahin geht. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, sie das erste Mal auf dem Feld zu sehen.
Was man bei Aachen auch sagen muss, was sie auch selbst gesagt haben, was manchmal ein bisschen schwierig ist, ist ihre Quarterback-Struktur. Sie haben mehrere Quarterbacks, manche davon spielen auch noch Tackle und sind demnach eben nicht immer verfügbar. Und das haben wir ja auch schon bei anderen Teams dann gesehen. Das kann eben auch Chaos reinbringen. Gerade bei den Badener Greifs haben wir drüber gesprochen. Wenn man eben nicht eine klare Personalie auf Quarterback hat, dann, wie du gesagt hast, Olli, hat man mehrere, hat man keinen. Sie haben das gut gelöst in der zweiten Liga letztes Jahr. Wie sie es dieses Jahr lösen werden, konnten sie mir auch noch nicht ganz genau sagen. Deswegen bin ich da sehr drauf gespannt, wie die Quarterback-Position auch gefüllt sein wird. Prinzipiell haben sie natürlich auch Schwierigkeiten durch die Kaderschwankungen, was bei so einem Team, was in einer sehr stark von der Uni geprägten Stadt eben oft vorkommt. Leute studieren dort, spielen dann mit, ziehen dann aber weg und sind eben nicht mehr dabei. Wichtig für sie ist hier trotzdem aber die Kultur ja, zu halten, auch mit eigenen Turnieren, die sie aufziehen werden. Der Carls Bowl in der Postseason dann im Herbst wird ein großes Highlight für sie sein, den sie ausrichten. Und was ich auch sehr charmant fand, was sie erzählt haben, sie haben ein eigenes Quartett, also ein Spielerquartett à la Panini entwickelt, um dort ja ihre Spieler zu verewigen. Machen mit KI-generierte Songs. Lasse, wir kennen da auch ein paar von den Spatzen, die da gerne ihre Finger im Spiel haben. Und eben, wie wir schon angesprochen haben, mit Cheerleader-Auftritten bei Heimspielen. Möchten Sie sich da gerne ein bisschen ja auch einbringen in die Flag-Football-Szene? Und abschließend kann ich sagen, was ich einen sehr coolen Spruch finde: Ihr Ziel ist es, den Klassenerhalt zu sichern und ein bisschen auch das Chaos zu kultivieren. Und ich finde, das beschreibt die Aachener sehr gut.
Dann ist von meiner Seite dem nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben über alle Teams in der DFFL gesprochen. Jetzt warte ich noch ganz kurz, ob Olli vielleicht noch was hinzuzufügen hat.
Zu den Aachen Emperors nicht? Nee, du darfst gerne weitermachen.
Genau, wir haben über alle Teams der DFFL gesprochen. Wir haben super viel jetzt über ihre Hintergründe erfahren, was sie so ausmacht, wie sie sich selbst auch ein wenig darstellen wollen. Wir haben auch schon ein bisschen natürlich darüber geredet, wie so die nächste Saison aussieht, gerade über deren eigenen Ziele und so. Wir haben natürlich unsere unterschwellige Meinung, können wir immer nicht ganz rauslassen. Dennoch verspricht die Saison für mich ja eine sehr, sehr coole zu werden. Auch in der Hinsicht vielleicht noch mal ganz kurz gesagt, dass dieses Jahr auch die Plätze 1 bis 4 ja wichtig sein werden, das Seeding am Final Eight zum Beispiel. Aber da werden wir, glaube ich, dann in der nächsten Woche mehr drüber zu sprechen kommen. Da wollen wir uns nämlich auf jeden Fall dann letztendlich der Final der Saison widmen, der kommenden. Jetzt ist quasi unsere Offseason, der Crunch-Time ist abgeschlossen und wir gehen in die Saison rein. Wir wollen Predictions euch geben und so weiter. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
Du hast ja das Stichwort schon gegeben. Wir können unsere Meinung nicht ganz raushalten bei den Teamvorstellungen. Da haben wir es aber versucht, schon zumindest ein bisschen bei euren Infos und Inputs zu bleiben. Ab nächster Woche wird es dann ungefiltert unsere Meinung geben. Nein, so hart meine ich es nicht, aber du hast recht. Es ist richtig cool. Ich glaube, wir haben da schon ein paar Sachen im Kopf, wo es hingehen soll Richtung Predictions, was da so ansteht. Und es kann eine richtig coole Saison werden. Es ist ja nicht nur die DFFL. Wir haben jetzt zwar über die Teams gesprochen, aber wir werden natürlich, wenn es jetzt Richtung Saison geht, auch die DFFL 2, die DFFLF uns anschauen und darüber hinaus natürlich auch da ein bisschen drüber sprechen, was uns da erwartet.
Ich
Ja,
weiß gar
und
nicht, wer genau als erstes anfängt, weil ich glaube, vor dem am vorletzten Märzwochenende sogar schon ein Spieltag.
am 21. März, erster Spieltag, genau. Und deswegen finde ich es auch sehr spannend, denn wie wir schon gesagt haben, wir nehmen diese Folge am Freitag auf, am 27. Februar. Wenn ihr sie hört, ist es schon der 2. März und damit sind wir keine 3 Wochen mehr entfernt von der DFL 1-Saison. Auch die DFL 2-Saison und die Damensaison geht sehr, sehr schnell dann los. Und deswegen, ja, kann ich nur sagen, damit sind wir in der Saison angekommen. Los geht's.